Willkommen zu Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwandner und Martin Kaswurm. Come on.
Bei der UFC 300 hat es jetzt 15 Championship-Fights gegeben. Und unter anderem haben sie einen neuen Titel eingeführt. Das müssen wir jetzt eigentlich piepsen. Das heißt BMT.
Business, Technology and Millions.
Come on. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen beim BTM-Podcast Business, Technologie und Millionen. Heute schon in der 18. Episode, wie immer mit dem wunderbaren Martin Kaswurm und meiner Wenigkeit. Martin sitzt virtuell gegenüber in der realen Welt in Salzburg, sehe ich an seiner Betonwand im Hintergrund im Office an Industrial Style. Servus Martin, grüß dich.
Ja, lieber Florian, es wird immer besser. Jetzt haben wir schon in der 18. Episode. Es ist unglaublich. Ich habe vorgestern von einem Bekannten gehört, wenn man 35 Episoden gemacht hat, dann hat man es geschafft. Keine Ahnung, das ist irgendwie scheinbar so diese magische Grenze. Also wir sind halfway through, lieber Flo, dass wir es geschafft haben und Anführungszeichen, was auch immer.
Aber was haben wir geschafft?
Das weiß ich nicht. Ich
glaub, das Podcast-Game, haben wir das durchgespielt dann?
Ja, keine Ahnung. Irgendwie sagt man so, wenn man 35 gemacht hat, dann meint man es ernst, weil alles andere sind irgendwie so Eintagsfliegen. I don't know, habe ich gehört von einem Bekannten.
Aber war das nicht so? Da kann man ja gleich auf Habits gehen, auf Gewohnheiten. Da hat es, glaube ich, das immer gegeben, dass man es 21 Mal irgendwie machen muss, damit sich ein Habit irgendwie einbrennt oder so. Und dann gibt es ja im Sport irgendwie so, oder wenn man 10.000 Stunden irgendwas trainiert, dass man dann zu die Top-Leute gehört, wenn man das gewisse Talent hat. Genau. Aber wir gehen heute mit der Zahl 35 und somit sind wir schon über der Halbzeit. Zweite Halbzeit geht los. Ich konnte natürlich gleich auf Fußball verweisen, gestern bei Leverkusen gewonnen. Wir nehmen heute erst am Freitag auf. Aber da gehen wir jetzt nicht rein, sondern
das machen wir noch,
Martin, ja. Wir starten. Das machen wir nachher, genau. Wir starten mit der Happening of the Week. Was war los bei dir?
Du, also Flo, viel wahrscheinlich. Es ist ja interessant, weil wir haben jetzt, das haben wir selten gehabt, wir haben 10 Tage nicht aufgenommen. Das habe ich mir gestern
überlegt. Ja, Wahnsinn.
Okay, jetzt habe ich eigentlich so ein bisschen, wie sagt man, den Missing Out Flow, weil es waren jetzt schon wieder lange Tage, ohne dass wir uns gegenseitig gehört haben. Und deswegen 10 Tage ohne Flow, da führt so ein bisschen eine gewisse Routine. Und deswegen war mein Happening der Woche, ist eigentlich schon wieder über eine Woche her. Das war, letzte Woche war ich für einen Business-Trip in Paris und das jetzt gern, wo ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen will. Wer macht das auch ganz oft für seine Kunden oder wer hat oft einmal auch so ein Happening der Woche, dass er an einem Tag in eine andere Stadt fährt oder fliegt in dem Fall für ein Meeting und am gleichen Tag wieder zurück? Bei mir war das letzte Woche am Freitag der Fall. Ich hatte wirklich nur 2 Termine in Paris um Mittagszeit herum, bin um 3 Uhr aufgestanden. Und war um 11 Uhr abends wieder zu Hause. Flo, in deiner Runtastic-Zeit, als du gegründet hast, beziehungsweise als ihr da vorher im Saft drinnen wart, gab es sowas auch oft bei dir, dass man sagt, okay, man muss wirklich nur für ein kurzes Meeting, keine Ahnung, nach London fliegen oder wohin? Und wenn ja, wie hast du das angelegt, dass man so einen 22-Stunden-Tag mit 2 Flügen wirklich gut durchboxt?
Ich würde meinen, also erstens einmal Hut ab, Martin, und sehr, sehr brav. Gab es weniger, es gab es immer wieder, aber nicht sehr oft, weil ich immer versucht habe, es zu kombinieren. Das war meistens bei uns dann möglich, dass ich gewusst habe, wenn ich Berlin, London, also irgendwo europäisch fliege, dass ich dann meistens noch Abendtermin machen konnte mit Abendessen, vielleicht noch am Vormittagstermin und dann zurück. Aber beispielsweise gerade die Apple-Google-Termine, gerade London, Berlin, habe ich auch öfters in einen Tag gemacht. Und das war dann sehr ähnlich, wie du das gerade gesagt hast. Hast du in der Früh am Flughafen, rein im Flieger, dann dort Meetings. Oftmals baut man die Meetings ja auch künstlich. Ich weiß nicht, ich habe dann, das war eher so wie in Amerika, weil ich bin eigentlich wegen einem Meeting nach San Francisco geflogen und habe dann halt 10 Meetings gemacht, habe halt irgendwie zu Apple gesagt, ja, ich bin sowieso in Town, ob wir uns nicht treffen wollen. Ja, passt, da geht's. Okay, dann nächste Woche San Francisco fliegen. Und was eigentlich das Spannendste war, jetzt muss ich nur ganz kurz ausholen, wir haben ja unsere Hardware mit Partner damals gebaut, unsere Runtastic GPS Watch Orbit Power Bluetooth Gurte, das war jetzt in Hongkong und da bin ich mit einem Kollegen von der Firma nach Hongkong geflogen und der war so professionell vorbereitet, der hat den Flug so gelegt, dass wir eben einen Nachtflug hatten, um 6 Uhr angekommen sind, am Flughafen duschen gegangen, quasi umgezogen, rein in die Meetings, Abendessen und dann glaube ich einen Tag oder 2 Tage später wieder aus Hongkong zurück. Da war das war einer meiner brutalsten Business Trips ever und crazy. Ich war fertig danach. Ich bin ja auch immer noch Holzklasse geflogen in meiner Runtastic-Zeit. Aber anyway, das war trotzdem viele Learnings und ja, gab es hin und wieder, nicht allzu oft.
Aber es ist ganz interessant, es gibt ja auch eine Website, wo man so nachschauen kann. Ich weiß nicht, wer das eingestellt hat, das habe ich irgendwo auf TikTok gesehen, dass man auch Elon Musk, Taylor Swift und Co. wirklich einen Flight-Tracker hat auf ihre Privatjets und dann sieht, wo die das ganze Jahr rumfliegen und wie oft die Welt umkreisen. Also auch das ist sehr interessant. Aber das war mein Happening der Woche, letzte Woche, so quasi One Day in Paris. Lieber Flo, was war denn dein Happening der Woche?
Genau, du hast es schon richtig gesagt, es hat sich so viel getan in diese Tage. bei mir war es eigentlich zuerst so, dass es ein negatives Happening der Woche war, weil alles kacke war, weil ich mir seit 11 Jahren habe ich irgendwie so eine Partnerschaft mit Audi und immer meine Autos und ich bin mein Auto angefahren, vor lauter blöd nebenbei schauen, habe den Hochdruckreiniger fürs Terrassenwaschen von meinem Kollegen ausgeborgt, schieb so zurück und sehe Nachbar auf der anderen Seite und ich glaube, die Hinterachslenkung des Audi hat mir das Genick gebrochen, weil der Winkel so gut war, dass ich auf seiner Mauer angefahren bin. Das habe ich aber dann wieder rausgelöscht, weil ja noch einige Tage vergangen sind. Und mein Happening auf der Woche war tatsächlich Madrid. Nicht nur die Stadt Madrid, von der ich unglaublich beeindruckt bin, das erste Mal war, sondern ich war gemeinsam mit einigen Freunden Burschenrunde auf dem ATP Madrid 1000 und haben uns dort Tennis angeschaut und haben das Glück gehabt, dass wir Achtelfinale und das erste Viertelfinale geschaut haben. Und Gott sei Dank ist Rafael Nadal ins Achtelfinale gekommen, beziehungsweise, das muss ich gerade überlegen, ins Viertelfinale und ins Achtelfinale, egal, in eines von den zwei. Und wir haben ihn dort noch spielen gesehen. Er hat dann zwar leider das Spiel verloren gegen den Tschechen und trotz allem gab es dann die große Verabschiedung von Rafael Nadal, weil man gewusst hat, das ist seine Abschiedstour. Er hat Madrid ja 4-mal gewonnen, das letzte Mal 2017 und er hat quasi, jetzt war alles vorbereitet, auch ihn dort zu verabschieden und das war nicht nur emotional schön, sondern es sind die Fahnen runtergekommen, das ganze Stadion, 13.000 Menschen passen dort rein, haben natürlich geklatscht, Rafa geschrien und ihn wirklich unter den besten Standing Ovations, die man sich vorstellen kann, verabschiedet und ein ganz, ganz großer seiner Geschichte logischerweise und hat irrsinnig Spaß gemacht. Vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Nadal, 86 geboren, war 209 Wochen die Nummer 1, hat 92 Titel gewonnen, 22 Grand Slams davon. Djokovic führte ja das mit 24 an, 14 Mal die French Opens, darum sagt man ja, er ist der König auf Sand. Und hatte auch die längste Siegesserie auf Sand von April 2005 bis Mai 2007, hat er 81 Sandpartien in Folge gewonnen und ist wahrscheinlich einer der unglaublichsten Sportler aller Zeiten und vor allem hat den Tennissport, ich sage immer die großen drei in dem Fall, die das waren, mitgeprägt mit Federer, Djokovic und Nadal. Und es war wirklich unglaublich und wir haben da einfach ein bisschen Glück gehabt in der Auslosung, beziehungsweise dass Nadal gewonnen hat, weil im ersten Spiel schon, wo er gespielt hat, war der König von Spanien auch dort, weil die wahrscheinlich angenommen haben, er ist jetzt nicht ganz fit, nicht mehr körperlich, dass er das Spiel nicht gewinnen wird und ist dann trotzdem relativ weit gekommen und es war ja unglaublich, also wirklich ein mega, mega Happening of the Week war das.
Also ich höre ganz stark bei dir raus, du würdest auch weiterempfehlen, einmal auch in den Folgejahren dorthin zu fahren und sich das Turnier anzuschauen.
Ganz klar. Das Turnier ist unglaublich toll gewesen, weil auch die Stadt sehr schön ist und weil man es wirklich gut kombinieren kann. Alles toll. Ich war beeindruckt von der Organisation, von der, wie zivilisiert alle sich anstellen und wie gut alles funktioniert hat. Genau. Und ja, wirklich auch das Glück ein bisschen gehabt, vielleicht gar nicht so Halbfinale, Finale kaufen, weil die Zuschauer gestern hatten ziemliches Pech. Gestern waren zwei Viertelfinale. Ein Viertelfinale hat Sinner schon abgesagt, weil er Hüftprobleme hat. Zweites Viertelfinale, Daniel Medvedev, nach dem ersten Satz wegen, glaube ich, Oberschenkelprobleme aufgehört. Das heißt, die Zuschauer haben gar nichts gesehen. Wir waren wirklich glücklich. Ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut. Es war natürlich das Achtelfinale, das Nadal gespielt haben gegen den Lehečka, gegen den Tschechen und war wirklich unglaublich. Atmosphäre. Wir haben dann auch noch Carlos Alcaraz gesehen, war auch noch gut, den zweiten Spanier ist leider auch ausgeschieden, aber nichtsdestotrotz, also natürlich zwei Lokalmatadore in Madrid zu sehen war. Und toll und kann ihn nur weiterempfehlen.
Und ich habe gerade reingeschaut, weil eine der Webseiten, auf denen ich ganz oft bin, ich weiß nicht, wie es zu dir geht, ist live-tennis.eu, das Live-Ranking. Kennst du das? Schaust du da oft das rein?
Ich kenne die Seite, ja.
Ich gehe da ganz oft rein, weil mich interessiert es einfach jetzt damals natürlich, wie der Dominic Thiem noch öfters gespielt hat, wirklich bei Google reingehen, ATP Live Ranking, dann kommt eh schon das Erstgerankte und da sieht man natürlich dann auch immer live auf Basis der aktuellen Punkte Vergaben, wer gerade wie irgendwie platziert ist. Also für alle Tennis-Geeks und Voll-Nerds ist das, glaube ich, eine coole Seite. Und ich habe gerade reingeschaut, Rafa Nadal ist jetzt Platz 305, also hat 100 Plätze quasi zugelegt.
Gut gemacht, 400
auf, genau. Auf 300 drauf, aber na klar, trotzdem ist für ihn der Weg zurück schwierig, wissen wir ja, er ist auf Abschiedstournee. Ganz spannend wird natürlich alles rund um die French Open, was genau in den nächsten Wochen passiert. Da bin ich wirklich.
Ob er Roland Garros noch spielen kann, respektive ob er dort noch einmal wirklich draufhauen kann. Also da glaube ich, ist die ganze Welt gespannt und wird spannend.
Ich bin neugierig.
Martin, weg vom Tennis. Wann warst du das letzte Mal bei McDonald's, Martin?
Das ist eine gute Frage. Wieso fragst du das jetzt? McDonald's, puh, das ist schon wieder ein paar Wochen her. Why?
Ja, aber hin und wieder gehst du schon zum McDonald's. Dir ist ja aufgefallen, beim McDonald's bestellt man ja, oder wo bestellst du beim McDonald's? Wahrscheinlich nicht mehr an der Theke, sondern am Automaten.
Ich bestelle entweder am Automaten oder ich fahre wirklich McDrive, weil bei mir vom Büro, du kennst es ja, wo wir sind, Salzburg Nord, da ist ein McDrive irgendwie 3 Minuten von unserem Büro. Und wenn ich mal kurz reinfahre und es geht sich nicht und nicht anders aus und es funktioniert nicht, dann fahre ich zum McDrive.
Genau, now we are talking McDrive oder Drive-Thru, wie es in Amerika heißen würde, soll oder wird mittlerweile mit AI unterstützt, beziehungsweise die ersten McDonald's-Filialen haben eigentlich durch AI jetzt den Drive-Thru oder den McDrive revolutioniert. Das heißt, da sitzt kein Mensch mehr dahinter, sondern die Maschine beim Bestellen. Macht das Sinn für dich? Also habe ich ganz spannend gefunden, was ich da gelesen habe.
Du, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, weil es ist ja, wenn ich mit einer KI spreche oder mit AI spreche, in dem Fall meine Bestellung aufgebe, kann ich auch hier wieder Arbeitskräfte, Arbeitsplätze sparen, weil de facto ja wirklich meine Bestellung ausgeben, vorausgesetzt, es funktioniert gut mit der Software. Ich denke schon, etwas ist, was funktionieren kann. Why not? Weil ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Wenn es in Amerika gut funktioniert, wieso nicht auch bei uns? Also ich denke, man kann das sicher streamlinen. Wie geht's da dir? Bist du öfters beim Mac? Wäre das was du sagst? Das würdest du annehmen als Konsument?
Ja, definitiv. Also ich glaube, als Konsument würde ich es ja gar nicht mehr mitbekommen, würde man dann nicht die eine Dame vorn sehen, wo man zahlt, und wahrscheinlich wird sich das auch alles automatisieren lassen. Das Bezahlen sowieso, man halt nur mehr die Karte, das Telefon, die Smartwatch hin, und ob dann wird einem das noch wer rausgeben oder später wird es wahrscheinlich automatisiert schon im Automaten drinstehen, man nimmt sich sein Package und geht. Also ich glaube, es ist ein logischer nächster Schritt. Und momentan gibt es noch auf TikTok sehr viele lustige virale Videos, wo natürlich die Fehler gezeigt werden, dass die Spracherkennung wahrscheinlich noch nicht so gut funktioniert. McDonald's arbeitet hier, by the way, auch mit Google zusammen, also mit der generativen AI von Google wird hier gearbeitet. Auf der einen Seite natürlich toll, auf der anderen Seite auch Arbeitsplätze. Es gibt ja, glaube ich, schon den ersten vollautomatisierten oder vollautonomen McDonald's auch, wo gar kein Mensch mehr drinnen ist. Ist natürlich die Frage auch, wo es mittelfristig hingeht, die Reise, und was das natürlich auch auf Arbeitsplätze in dieser Welt für einen Einfluss hat. Weil McDonald's ist das eine, die Supermarktkette X ist das zweite, und dann gibt es ja viele weitere Dienstleistungen noch, wo man sich vorstellen kann, kann man vielleicht auch im normalen, sage ich mal, Abendessen-Lokal bald über AI am Tisch bestellen, und man braucht eigentlich keinen mehr. Auf der anderen Seite wird der Faktor Mensch hoffentlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen, aber.
Ja, was da spannend ist, das ist ja das auch von Amazon Go, die Shops, wo auch keine Person mehr an der Kasse sitzt, beziehungsweise wo es keine Kasse gibt. Bist du jemals, gibt's ja schon seit ein paar Jahren, in so einem Amazon Go Store gewesen in Amerika?
War ich mehrmals, ja, tatsächlich. Und auch jetzt am Schluss einmal in San Francisco, wie die wirklich schon super gut funktioniert haben, wo du quasi nur mal in den Rucksack reingeräumt hast, hat sich immer blöd angefühlt, weil es hat sich immer ein bisschen wie Stehlen angefühlt. Oder so werde ich jetzt erwischt, hat das eh gesehen, die Kamera. Aber die Stores sind ja mittlerweile, soweit ich weiß, auch geschlossen, oder Amazon hat mit diesem Konzept aufgehört, ne?
Weiß ich gar nicht im Detail. Ich glaube, sie haben ein paar
gemacht. Genau.
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, aber das hat mich an das erinnert, wie du gerade über KI McDonald's geredet hast, dass das ja damals auch bei Amazon Go schon ein Thema war, in dem Zusammenhang. Aber Stichwort AI und KI, da habe ich gestern interessante News gesehen, auch aus der Welt von den Mikrochips, weil wir wissen ja nicht schon seit unseren letzten Ausgaben, wo es rund um TSMC etc. geht, dass KI natürlich auch viel Computing Power braucht, benötigt. Und deswegen habe ich ganz einen interessanten Artikel gesehen, dass Intel jetzt in Amerika, in Ohio, für 28 Milliarden, wir reden ja bei uns auch immer über Millionen, aber in dem Fall sind es Milliarden US-Dollar, ein neues Chip-Headquarter in den USA baut, um sich eben von TSMC und Taiwan und China ein bisschen unabhängiger zu machen. Was ist da dein Take, dass man auch da vielleicht in die Richtung reingeht und sich wirklich aus USA, ich sage mal, anders positioniert?
Naja, es gibt ja immer die Gefahr, na, TSMC ist ja logischerweise oder steht ja für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, die in Taiwan sitzt, und man weiß, Taiwan, China, Konflikt, China würde das gerne immer wieder für sich mit einleiben, da haben sicher die Amerikaner was dagegen, weil natürlich dort alle Chips momentan bezogen werden, und ich glaube, auf der einen Seite wird es mega subventioniert sein, wahrscheinlich von den USA, für Intel diese 28 Milliarden. Und zweiteres will man wahrscheinlich sein Risiko mitigieren. Und drittens muss Intel natürlich auch wieder irgendwas Neues machen, um versuchen, dort Anschluss zu finden, weil Intel hat natürlich über in den letzten Jahren massiv verloren, vor allem was jetzt den ganzen KI-Boom angeht. Schon spannend. Das ist ja, sind ja immer so die, die Firmen, die drei Firmen, die da jetzt aufgestellt worden, war immer ASML aus den Niederlanden. Das ist dieser Lithografiehersteller in der Halbleiterindustrie. Also das ist eigentlich der Rohstoff für TSMC, die dann die Chips bauen oder den Chip entwickeln und dann Nvidia dahinter, die sozusagen den H100 und A100 dann bauen. Und mittlerweile die neue Generation, die Blackwall, glaube ich, haben sie geheißen. Und es wäre eh gut, würde es hier neben den ganzen Monopolstellungen hier wieder, wenn AMD, Intel und wieder weitere geben. Und ich glaube, Amerika muss sie positionieren. Ich glaube, das ist einfach wichtig, um Risiko zu mitigieren. Aber es ist natürlich eine Ansage, 28 Milliarden sind jetzt keine Peanuts.
Ja, und sie nennen es in Amerika auch das Field of Dreams, da außerhalb von, oder in Ohio. 20 Milliarden war, also von diesen 28 sind 20 Milliarden quasi Loans oder in dem Fall halt wirklich auch, hat die Bundesregierung das subventioniert, weißt du, das du gerade angesprochen hast, also wirklich die Biden Administration hat da 20 Milliarden Subventionen mit reingepackt, also das ist schon interessant. Und aber, was auch witzig ist, die Intel-Aktie ist seit Jahresbeginn um 35% gefallen. Also auch da muss man schauen, läuft ganz anders wie Nvidia etc., also die sind ein bisschen rückläufig und Stichwort Earnings, Stichwort Aktien, ich glaube, du hast ein bisschen was mitgebracht zu Meta, Amazon und Apple, wie hat da ausgeschaut mit den Earnings, was man jetzt von den Reports bekommen hat.
Genau, wir haben es ja schon 10 Tage nicht mehr gehört, Martin, und jetzt war Earnings Season, also die Quartalszahlen wurden wieder abgedatet, unter anderem natürlich der großen Player. Wir haben ganz kurz ein paar Sachen mitgenommen, bevor wir reingehen. Wie immer, keine Anlageberatung, recherchiert eure Daten, Zahlen, Fakten bitte selber. Wir reden da und dort einmal vielleicht nicht 100% das Richtige, bauen irgendeinen Fehler ein. Bitte aufgrund unserer Maßnahmen nicht handeln. Mehr dazu auch auf btm-podcast.com/disclaimer. Genau. Losgegangen ist eigentlich mit den Meta-Earnings. Meta, sprich Facebook, WhatsApp, Instagram. All das hängt ja da dahinter. Threads muss man auch erwähnen. Die Zahlen waren eigentlich sehr gut, die Aktie ist trotzdem eingestürzt, aber die Aktie war natürlich auch schon sehr hoch bewertet. Man darf nicht vergessen, Meta hat sie verfünffacht im letzten Jahr. Und was wahrscheinlich ein bisschen ein Thema war, war, dass das Ausblick von Mark Zuckerberg für Q2 vorsichtiger war. Also sprich, die Guidance war etwas softer als erwartet. Die Analysten hatten ein bisschen mehr erwartet. Und das andere Thema war natürlich auch, die großen Investments in AI zu machen. Mark Zuckerberg hat ja das Jahr der Effizienz oder die Zeit der Effizienz eingerufen nach seinen ganzen Metaverse-Investments und dann dadurch wieder geschafft, die Aktie eben zu verfünffachen. Jetzt sagt er aber, dass die Kapitalausgaben bis zu 10 Millionen Dollar auf 35 bis 40 Millionen Dollar steigen werden. Und er sagt auch, 2025 rechnet man mit höheren Ausgaben. Und das hat eigentlich den Analysten und vielleicht den Aktionären nicht ganz so gut gefallen. Dadurch ist die Aktie ja circa um 5% runtergegangen, aber trotzdem sehr, sehr solide gewesen, was die Zahlen betrifft. Genau. Dann hat's auch gegeben, unter anderem die Amazon Earnings. Amazon ist nachbörslich um 5% nach oben gegangen. Das war erst gestern der Fall. Sind um 13% bei den Roherlösen auf 143 Milliarden Dollar in diesem Quartal gewachsen. Was bei Amazon immer sehr wichtig ist, ist die AWS-Sparte, sprich die Cloud-Sparte. Die ist um 17% auf 25 Millionen Dollar Umsatz angewachsen. Und das liegt natürlich immer ein bisschen zugrunde, weil sehr viel im AI-Bereich passiert. Da braucht man sehr viel Rechenleistung und das ist dementsprechend sehr gut. Da ist, kann man gleich vorwegnehmen, Microsoft und Alphabet noch einmal viel, viel stärker gewachsen. Ich glaube, Microsoft waren 33%, Alphabet nicht ganz so stark, aber die konnten da noch einmal ihr Cloud-Business enorm steigern. Drum auch beide positiv abgeschlossen, um gleich den Sprung rüber zu machen. Also sowohl Alphabet als auch Microsoft Earnings sehr positiv. Und der letzte war jetzt Apple. Bei Apple ist ja ein bisschen das Sorgenkind, dass es zu wenig Innovation gibt. Man hat in China Probleme, die iPhone-Absätze in China stagnieren, gehen zurück. Trotz allem konnte die Aktie nachbörslich um fast 6%, 5,6% zulegen. Das liegt daran, dass auf der einen Seite die Analysten übertroffen wurde. Der Umsatzrückgang war nur 4%. Da haben die Analysten mehr erwartet. Die iPhone-Rückverkäufe sind um 10% zurückgegangen. Aber Apple hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt im Wert von 110 Milliarden Dollar. Ich glaube, das ist eines oder wenn nicht das größte Aktienrückkaufprogramm, was jemals gegeben hat. Und das ist natürlich immer auch ein positives Zeichen für die Aktionäre, wenn die eigene Firma um 110 Milliarden Dollar Aktien zurückkauft. Aber bei Apple muss man jetzt ganz klar sagen, die Erwartungen. Also es ist eine große Skepsis da. Es gibt ja jetzt im Juni die WWDC, die Worldwide Developer Conference, wo immer die neuen Dinge vorgestellt werden. Und was vielleicht ganz spannend ist auch, Apple hat man gerade herausgefunden, oder ich glaube, das Wall Street Journal hat darüber berichtet, dass Apple ihr AI-Zentrum in Zürich aufbaut, hier gleich zwei kleine Startups von der ETH Zürich gekauft hatte und dort jetzt mittlerweile, die haben einen der Top-Leute von Google abgeworben im Bereich für AI und werben jetzt Mitarbeiter von OpenAI, von Meta und ab und bauen in Europa in Zürich hier ihr AI-Forschungszentrum auf und alle sind sehr gespannt, was wird im Juni passieren. Man hat ja auch angekündigt, dass man mit Google und Gemini arbeitet, aber hat man vielleicht das eigene LLM am iPhone direkt drauf? Apple muss liefern. Also das ist ganz, ganz klar die Aussage. Im AI-Bereich ist zu wenig passiert und jetzt sind wir natürlich gespannt, was hier passieren wird. Vielleicht zusammenfassend, durchaus sehr positiv. Brutal, dass diese, jetzt habe ich nicht alle über alle Big Seven geredet oder die Magnificent Seven, wo auch noch vor allem Nvidia, die ein bisschen zurückgegangen sind und Tesla reingehören, Tesla wieder ein bisschen am Aufschwung, aber trotzdem haben alle wieder abgeliefert. Gestern war alles grün und teilweise 2, 3, 4% grün, also wirklich grün und sehr beeindruckend, wie diese wenigen großen Unternehmen die Welt, den MSCI World und vieles andere beeinflussen und hier wirklich Quartal für Quartal, muss man momentan sagen, echt abliefern, wenngleich man auch glauben würde, es ist eine schwere wirtschaftliche Zeit, aber ich sage mal, in Amerika und nicht in allen Ländern der Welt hat man die Probleme, die wir wahrscheinlich hier in Zentraleuropa gerade ein bisschen mehr erleben.
Ja, also ich glaube, da ist jetzt sind viele Sachen dabei gewesen. Also du hast die ganzen Aktien und Earnings angesprochen. Ich glaube, das können wir im Nachhinein auch noch in den Shownotes verlinken, wie die Earnings von den Mag 7 ausgeschaut haben. Aber ich glaube, ein interessanter Punkt, den wollte ich jetzt parallel rauspicken, ist wirklich auch einmal Apple zu analysieren, wo ihr Problem auch liegt. Und wenn man sich jetzt 2023 anschaut im Q4 oder generell auf 2023 rübergemünzt, wo die den meisten Revenue herhaben, dann ist fast 50% aus dem iPhone-Geschäft. Und das ist eigentlich schon krass, weil Apple ist ja da für mich schon fast eigentlich ein Hardware Verkäufer, also als mehr als wie als Software.
Ist es auch, ja.
Natürlich, 25% sehe ich da, sind Services, klar, das kommt jetzt aus dem App Store etc. Das heißt, du hast aber 3/4 von dieser Apple-Brille ist im Endeffekt iPhone und dann Services und dann ein bisschen noch Wearables, iPad, Mac etc. Das geht auf das letzte Viertel zurück. Also das ist ganz interessant zu sehen und das bringt mich zu einem Produkt, das, was ich letzte Woche gesehen habe, Flo, und das steht auch bei uns drinnen in unserer Auflistung. Ich weiß nicht, wer der Produzent ist dahinter, ich habe es bei TikTok bzw. Instagram gesehen, aber in China gibt es jetzt so Hightech-Brillen, ich weiß, ich habe das Video mit dir auch geshared, die setzt man auf, die schauen ein bisschen klobiger aus, als wie diese Facebook Ray-Ban Snap-Glasses quasi, und die machen Live-Translation, wenn jemand mit dir redet. Das heißt, ein Chinese in dem Video, wir werden das in den Shownotes verlinken, eine Chinesin redet mit der Dame, die die Glasses aufhat, und es wird live übersetzt chinesisch auf das Brillenglas quasi in Englisch beziehungsweise in Deutsch, was auch immer drei Sprache ist. Also ich glaube, was da auf uns zukommt im Tech-Bereich mit AI beziehungsweise auch mit künstlicher Intelligenz und was in Computing Power, in Chip Power da vorhanden ist, ist, ich würde sagen, shocking, aber ja, da können wir uns einerseits freuen, weil wir sagen, okay, es kommen viele Innovationen auf uns zu, aber andererseits ist es schon auch scary, weil wenn ich dann wirklich, keine Ahnung, ich stelle mir es so vor in der Zukunft, 5 Jahre, 10 Jahre, Flo, weiß ich nicht, ich tue mir meine AirPods ins Ohr rein und wenn ich irgendwie nach China fahre, dann wird das live in meinem Ohr übersetzt. Was sagst du?
Genau.
Ist das realistisch?
Nein, also das ist ein Use Case, der 100% kommen wird. Ich glaube, früher wie in 10 Jahren, also womöglich auch früher wie in 5 Jahren, würde man meinen, das wird in 2 bis 3 Jahre möglich sein. Wann das Phone vielleicht lokal schon prozessieren, verarbeiten kann. Und die AirPods, das ist genau der Use Case, den du gesagt hast. Ich war jetzt auch in Spanien und mein Spanisch ist auch überschaubar, aber ein paar Dinge bringe ich zusammen. Aber ich habe die Google Translate App, die ist auch ganz, kann man vielleicht als kleinen Produkttipp der Woche hier mit aufnehmen, weil man hält sie dann über die Menükarte und in Echtzeit wird halt alles in deine Sprache, Deutsch, Englisch, wo auch immer übersetzt. Und so kann man einfach sehr gut Dinge übersetzen. Und man sieht es ja auf YouTube und Co. schon, wo die Transkription der Texte schon voll automatisiert passiert und teilweise auch schon die Übersetzung in die anderen Sprachen. Selbst in der Podcast-App von Apple werden alle Podcasts mittlerweile transkribiert, habe ich gar nicht gewusst, Martin. Für unsere Podcasts, selbst in unserer salzburgerischen, oberösterreichischen Dialektsprache schafft es die künstliche Intelligenz oder irgendeine Intelligenz mittlerweile schon, das Ganze auch zu transkribieren. Sprich, wer unseren Podcast lesen möchte, nicht Spotify, da muss man dann Apple verwenden, aber das geht auch schon. Aber noch einmal zurück auf deine Frage. Ja, klar, das wird kommen. Da haben wir auch in einem Podcast, in einer Episode vorher schon einmal diskutiert, was wird das heißen für Sprachen in Zukunft? Muss der Mensch noch Sprachen lernen oder haben wir eigentlich immer ein Gadget irgendwo drinnen, wo wir das automatisieren, respektive vielleicht in 5 bis 10 Jahren den Neuralink, den Chip irgendwo im Kopf drinnen, der das dann ins Ohr über einen kleinen Lautsprecher oder who knows. Wir werden es hoffentlich noch miterleben, aber natürlich immer mit allen Vor- und Nachteilen. Umgekehrt ist Technologie nicht ganz zu stoppen und wenn der Use Case ein guter ist, dann wird es auch so weitergehen. Aber wir geben auf alle Fälle das Video rein, sehr beeindruckend. Ich glaube, dass dann neben der Brille, wo man es lesen kann, dann wahrscheinlich auch der Lautsprecher, ähnlich wie bei einer Apple Vision Pro sein wird, wo man es gleich hört auch dann. Und ja, vielleicht noch ein Wort, wenn ich noch einhaken darf, zu Apple Vision Pro, also die Brille, die Virtual Reality, Augmented Reality von Apple, verkauft sich um einige schlechter wie erwartet, was man so hört. Apple wollte ja angeblich, glaube ich, 800.000 Stück verkaufen, hat aber die Produktion angeblich zurückgefahren, weil man wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte verkaufen kann. Auf eBay sieht man jetzt die ersten Brillen schon unter Ausgabepreis zum Kaufen. Also wie von uns erwartet, der Killer Use Case ist noch nicht da. Das war Apple auch immer ganz klar, dass das so passieren kann, aber sie tun sich da und dort schwer, ein bisschen das Sorgenkind als größtes Unternehmen oder damals größtes Unternehmen der Welt. Mittlerweile ist die Marktkapitalisierung ja unter 3 Trillionen runtergefallen und nur Microsoft, glaube ich, ist über diesen Bereich.
Aber so viel zu. Das sind schon große Beträge, die was du jetzt auch in den Mund genommen hast. Und du hast auch noch mit reingepostet, dass eine große Firma aus Amerika 6 Milliarden geraced hat. Um wen geht's?
Raisin Will. Ganz spannend auch. Also X.ai kennt vielleicht nicht jeder, aber der Mann dahinter ist sehr bekannt. Das ist nämlich der Tesla-Chef Elon Musk, der mit XAI sein AI-Unternehmen bauen will, wo die künstliche Intelligenz entwickelt wird. Da hat es Riesendiskussionen auch gegeben, weil er gesagt hat, bei Tesla wird er nicht mit AI arbeiten, sondern das wird in seinen anderen Unternehmen passieren. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt Tesla-Aktionär oder Shareholder ist, ist es gut, wenn der eigentlich mehrere Interessen hat und quasi die AI in einem anderen Unternehmen entwickelt, in dem Fall X.ai, kann man mal auf die Webseite schauen, und angeblich wird mit Sequoia und anderen Top-Investoren eine kolportierte Summe von 6 Milliarden zu einer 18 Milliarden Bewertung aufgerufen, dass geraced wird oder Kapital eingesammelt wird. Das wäre natürlich ein Wahnsinn, aber es ist natürlich keinem anderen wie Elon Musk zuzutrauen, dass das auch der Fall sein wird, und werden wir auf alle Fälle in Zukunft weiterverfolgen, was mit XAI passiert und ob hier wirklich diese 6 Milliarden geraced werden und wie das dann weiter ausschaut, wer dann den Self-Driving Autopilot, die AI-Roboter und all die Dinge entwickeln und wie sie das einfach weiterentwickeln.
Ja, wenn man das auch im kleinen Österreich dann final ankommt, also ich glaube, das ist auch ganz interessant. Es ist auch interessant gewesen, das ist letzte Woche schon passiert und ist groß durch die News gegangen, vor allem durch die sozialen Medien, dass die US-Regierung TikTok verbannen will, beziehungsweise dass der Kongress und der Senat, wir haben ja schon kurz über das geredet, beschlossen hat, jetzt final, dass TikTok verbannt werden wird. Jetzt sagt man natürlich, okay, TikTok und ByteDance, die Mutter, die wird jetzt dagegen vorgehen, bis zum obersten Gerichtshof etc., das wird noch ein bisschen dauern. Aber es ist schon interessant, dass eine Regierung entscheidet, dass 110 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner nicht auf eine Social-Media-Plattform sind, weil quasi Daten rausgegeben werden an die chinesische Regierung. Was sagst du da dazu?
Ja, wir haben eh schon einmal kurz darüber gesprochen. Meiner Meinung nach ist ja die größere Frage, ob man das nicht weltweit überhaupt bannen sollte, weil es einfach schlecht für die Menschheit ist. Mittlerweile habe ich da auch so Gedanken, das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht geglaubt, dass ich selber glaube, dass gewisse Produkte einfach nicht gut sind, vor allem für Jugendliche und Kinder. Und wir haben ja darüber geredet, dass TikTok selber in China in dieser Art und Weise gar nicht existiert, sondern nur eine andere Art von TikTok, wo viel mehr Education-Content stattfindet. Also darum kann ich mir das durchaus vorstellen. TikTok selber, glaube ich, oder ByteDance hat gesagt, sie würden es lieber schließen wie verkaufen, sozusagen. Und ich habe gerade, Elon Musk ist vielleicht noch einmal noch ein Seitenstory, war gerade in China auch für Tesla ein bisschen für den Self-Driving Pilot Werbung zu machen, hat dort, glaube ich, mit dem Außenminister auch gesprochen. Warum? Weil wenn du in China mit Tesla fährst, dann darf nur lokale Produkte verwendet werden. Sprich, es gibt keine Google Maps und keine Apple Maps, sondern der Tesla muss Baidu Maps verwenden. Hm. Und das ist immer so das Spannende. Die Chinesen schaffen es irgendwie, ihre Produkte mittlerweile sollen in der ganzen Welt verwendet werden, aber nicht einmal im eigenen Land. Darum verstehe ich schon, dass die USA sagt, wir bannen sowas. Auf der einen Seite natürlich Spionagehintergründe, auf der anderen Seite noch einmal, ich persönlich wäre wahrscheinlich ein Fan davon, wenn TikTok wirklich gebannt wird, weil ich glaube, dass es der Menschheit und uns allen echt nicht gut tut, weil wir dieses Suchtpotenzial und diesen Algorithmus, der einfach so intelligent ist, dass uns immer wieder kleine Dopamin-Earnings hinschießt für unser Hirn. Das nächste Video lernt daraus, dass man echt stark sein muss, um das dass die Selbstdisziplin so groß sein muss, dass man die App nicht oder Screentime nicht zu hoch wird. Und gerade noch einmal bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, glaube ich, ist das ein Riesenthema. Und ich bin jetzt nicht überzeugt davon, dass viele Leute über TikTok gescheiter werden und dadurch besser werden, als wenn es das nicht geben würde.
Mhm. Nehmen wir mal so mit, wir werden es weiter verfolgen, wie auch schon in den letzten Episoden, weil es ist doch interessant, was in dieser Welt auch noch passiert. Flo, du hast einen Punkt reingeschrieben, der ist interessant. AI, Virtual Influencer in 5 Jahren, Stichwort Gary Vee, was hat's damit auf sich?
Ja, genau. Gary Vee war auf einer Konferenz und wer ihn nicht kennt, ist ein, wie würde man den beschreiben, selbst ein Marketing-Influencer.
Unternehmer ist auch, er hat auch eine Firma, glaube ich, mit über 1000 Mitarbeitern. Oder war er bei
Genau.
Hat's damals aufgebaut, ja.
Genau, hat eine sehr erfolgreiche Marketingagentur und ist bekannt worden durch seine sehr polarisierenden Videos und Aussagen. Und der hat gesagt, er ist der Überzeugung, dass in den nächsten 5 Jahren die AI and Virtual Influencer den großen Unterschied bei der Bewerbung von B2C-Produkten machen werden. Sprich, jetzt siehst du ja den Influencer auf Instagram, der das Haarwaschpulver oder das Haarwaschmittel, sage ich jetzt, von Christian Sturmeier bewirbt, sozusagen mit irgendwelchen tollen Menschen. Zukünftig könnte das aber nur mal ein AI-Influencer sehen. Und es gibt ja schon einige AI-Influencer-Seiten, die Millionen an Followers haben. Und ich bin irgendwie skeptisch bei dem ganzen Thema. Aber auch das ist wieder eine der nächsten, nicht Ängste, aber Sorgen. Wie können wir noch feststellen, echter Mensch, kein echter Mensch? War der Martin jetzt gerade am Wochenende auf der in Paris am Termin? Oder ist es irgendein virtueller Martin? War der auf dem Konzert von Adele und so weiter. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz schwierig. Aber noch einmal, Gary Vee ist jetzt niemand, der hat schon Ahnung, was er sagt und macht im Marketing. Und ich kann mir das leider durchaus auch vorstellen, dass AI-Influencer einfach einen perfekten Job machen in der Produktbewerbung und dass das Ganze, der den AI-Influencer befüllt mit dem, was er tun soll, quasi erfolgreich sein kann. Wie siehst du das, Martin?
Ich glaube, es wird immer noch wichtiger und da freue ich mich, dass ich in einer Branche bin, die das natürlich auch bewirbt und proklamiert, wo der Handshake wichtig ist, wo der persönliche Austausch wichtig ist und wo auch dieses Face-to-Face wichtig ist, weil ich glaube, das ist schon in einer Zeit, in der wir leben und in die wir uns auch hinbewegen, ist es extrem kritisch, weil ja man weiß nicht mehr, was ist real und was ist fake, was ist wirklich auch gestellt, wirbt die Person für dieses Produkt tatsächlich, weil sie es nutzt und weil sie da 100%ig authentisch dahinter steht. Oder weil es einfach die Kohle im Moment ist. Und ich glaube, das ist schon das, wo man auch in der Zukunft ein bisschen, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Und deswegen, ich glaube, da muss man ein großes Hauptaugenmerk drauf legen in den nächsten Jahren, vor allem mit AI. Wir haben es auch gesehen mit den verschiedensten AI-Programmen, die wirklich dann auch Illusionen schaffen. Wir haben über Sora geredet in einer unserer ersten Podcast-Ausgaben. Also
genau.
Ich bin auch gespannt, wenn OpenAI mit diesen quasi Prompt-to-Video-Tools dann tatsächlich für die Menschheit rausgeht, dann wird das sehr interessant werden.
Es gibt, wir verlinken eine AI-Influencerin auf Instagram, die Lil Mikela heißt die hat 2,6 Millionen Followers. Also wie gesagt, die Person gibt's nicht, aber wenn ich mir da jetzt die letzten Foto anschaue, hat sie zum Beispiel gerade ein Foto mit 50 Cent gepostet und geschrieben, if your crush is at NBA All-Star Weekend, just focus on yourself, at 50 Cent. Und hat beispielsweise der Post, wo sind wir da, sieht man nicht wie viele Likes, aber auf jeden Fall viele Kommentare und viele Likes und ja, wir werden das einmal. Und ich sehe gerade, 13 meiner Followers folgen auch der AI-Influencerin. Also
ja,
so gesehen,
das Thema
ist real. Genau.
Flo, es ist interessant, weil wir sind ja schon wieder über einer halben Stunde angelangt. Ich würde jetzt trotzdem nochmal gern, weil es schon ein bisschen ein Thema geworden ist, was wir immer wieder mit reinpacken, über Sport reden. Und wir haben ein paar Themen noch, die es wert sind, kurz angeschnitten zu werden. Und da hast du mit drinnen bei dir Max Holloway UFC 300. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, du bist ja Wrestler. Das ist jetzt bei mir gespeichert. Sorry. und UFC ist ja jetzt nicht Wrestling, weil da geht's ja wirklich um tough shit. Erzähl mal ein bisschen was. Max Holloway und UFC 300.
Genau, eigentlich wollte ich das ein bisschen anders machen, den Übergang, aber der ist so auch gut.
Sorry.
Genau, ich wollte dich fragen, Max Holloway, ob du den kennst, aber wenn ich so blöd bin, dass ich in die Shownotes gleich dazu schreibe, UFC, dann ist ganz klar. Genau, also du kennst Max Holloway nicht.
Ich kenne Max Holloway nicht und ich kenne UFC natürlich, aber nicht 300.
Genau, fairerweise kannte ich ihn auch nicht und ich kenne jetzt gar nicht so gut UFC, aber ganz kurz, es war das UFC 300 Event. Die UFC ist irgendwann, glaube ich, um 94, 95 gegründet worden. UFC steht für Ultimate Fighting Championship. Also ist das brutale Fighting im Octagon, also in diesem Käfig drinnen, wo relativ viel erlaubt ist. Und es gibt ein paar Phänomene, die ich da mitnehmen möchte. Darum habe ich das heute mitgenommen. Auf der einen Seite, wer glaubst du, ist beim UFC 300, das ist die 300. Auflage des Championship-Events, ist in erster Reihe neben dem Octagon gesessen? Nein. Kein geringerer als Mark Zuckerberg.
Ha, stimmt.
Der mittlerweile ja selber viel kämpft, Jiu-Jitsu und immer... Auf der einen Seite wird er immer mehr likable, auf der anderen Seite, wenn man seine er tragt jetzt mittlerweile oversized T-Shirts, hat ein bisschen einen Dreitagesbart und schaut mittlerweile auch richtig cool aus. Also never underestimate the Sack, hören wir ja immer wieder.
Guten Imageberater. Guten Imageberater. Sorry.
Genau. Zurück zu UFC. Die UFC, by the way, gehört auch zur TK, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, zur TKE Group Holdings, wo auch die WWE dazu gehört. Also da haben wir schon wieder mal den Zusammenhang mit Wrestling, dass beides einfach brutale Kampfsportarten sind, aber die UFC natürlich ganz wild ist und die Amis, und auf das möchte ich wieder ein bisschen kommen, marketingmäßig, was die Amis einfach gut machen, die haben jetzt erstmalig nicht einen Championship-Fight, nicht zwei, nicht drei oder früher hat es acht gegeben, sondern bei der UFC 300 hat es jetzt 15 Championship-Fights gegeben. Und unter anderem haben sie einen neuen Titel eingeführt. Das müssen wir jetzt eigentlich piepsen. Das heißt der Baddest Motherfucker Title, BMT. Und um was geht's dort? Dort haben sie halt einfach zwei brutale Typen genommen und da war der Max Holloway war einer und wir werden den Kampf gerne auch verlinken in den Shownotes. Und was aber sehr bezeichnend wieder war für das Ganze, also die UFC geht immer, und dann sind wir gleich fertig mit dem Thema, über 5 Runden und da gibt's Punkte. Aber man weiß dann zum Beispiel, in dem Fall hat Max Holloway schon die ersten 4 Runden ganz klar gewonnen. Das heißt, in der 5. Runde würde jeder normale Fighter eben sagen, irgendwie die Runde noch drüber bringen, kein Risiko eingehen, dass man nicht Knockout wird und man hat dann quasi fix gewonnen. Und was Max Holloway gemacht hat, er hat das Brutalste, was es gibt im UFC, ist so, sich gegenüberzustellen und sagen, lass uns bitte einfach gegenseitig in das Gesicht hauen und let's see what happening. Und 10 Sekunden vor Schluss deutet er seinen Gegner an, let's go in the middle and let's fight it out, baby. Und das ist eigentlich das 100% Risiko, dass du gehen kannst, wenn du 4 Runden bzw. 5 Runden gewonnen hast, dass du dir ein Knockout in den letzten paar Sekunden riskierst. Und das riskierst du, weil ein falscher Schlag und er hat dann tatsächlich in der letzten Sekunde, auf Sekunde 1, wie noch auf der Glock war, hat er seinen Gegner dann genockt out und hat so seinen Titel, den er da gewonnen hat, der Baddest Motherfucker Title, allen Ehre gemacht. Und das war ganz viele Amis, ich habe mit 2 Amis auch gesprochen, die haben gesagt, das war der brutalste und wildeste Kampf, den sie jemals erlebt haben. Und das ist, warum UFC immer mehr Zuschauer gewinnt, warum bei der UFC ein Mark Zuckerberg in Reihe 1 sitzt. Also ich wollte nur sagen, man darf das alles nicht unterschätzen, was in der UFC passiert. Und ich glaube, die werden auch in Österreich oder in Deutschland oder in Europa immer mehr Aufmerksamkeit gewinnen. Gibt mittlerweile Europa-Tour, Bibabo. Das wollte ich.
Es ist interessant, ich habe ein paar Fakten zu den Zahlen noch rausgepickt. Ich glaube, die 2 Minuten dürfen wir darauf noch verwenden. UFC macht einen Umsatz von einen Revenue letztes Jahr von 1,3 Milliarden. Also das ist schon interessant. Und hat die Media Rights an ESPN verkauft vor ein paar Jahren für einen 5-Jahres-Vertrag auch für 1,5 Milliarden. Also das sind schon Media Rights, die mit Fußball etc. in einer Liga spielen. Also muss man schon sagen, also das heißt definitiv, viele Menschen weltweit schauen das. Und was fast noch interessanter ist, ich habe ein bisschen reingeschaut in diese Wikipedia-History. Das Ding wurde vor 30 Jahren gegründet, 1993, und wurde dann an viele verschiedene Besitzer weiterverkauft, etc., etc. Aber interessant ist eine Zahl, und zwar die ist aus 2016. Damals wurde sie von Sufa verkauft an Endeavor, keine Ahnung, ob man das alles so richtig ausspricht, für 4 Milliarden. Also man spricht da schon von großen Zahlen, was wirklich auch UFC für einen Wert hat. Sie haben über 500 Fighter unter Vertrag, also 580 sind es in dem Fall, per per January last year. Und deswegen glaube ich, ist das natürlich auch entsprechend eine Cash-Cow, weil die haben ein Operating Income von 150 Milliarden, was nicht schlecht ist bei 150 Millionen, was nicht schlecht ist bei einem Revenue von 1,3 Milliarden, also 10%. Ja. Erwirtschaften, die wirklich dann auch einen Profit. Also sehr, sehr, sehr interessant.
Genau, und ich glaube, die Formel 1 ist damals auch so um 4 Milliarden verkauft worden an Liberty Media und jetzt der Deal mit der MotoGP war auch wieder 3,9 Milliarden. Mhm. Also das ist alles eine Liga und das muss man sich schon einmal vorstellen. Also es hat schon eine relevante Größe.
Glaubst du, dass was Ähnliches drinnen ist in der Größe für Marcel Hirscher jetzt, weil er für die Niederlande fährt?
Auf alle Fälle ein guter PR-Deal, das ist einmal auf alle Fälle drinnen. Im Dachraum würde ich meinen, man muss immer ein bisschen aufpassen, Skifahren ist eine Randsportart. Das nehmen wir als Österreicher oft nicht so wahr, aber es ist halt irgendwie Österreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Schweiz und dann noch ein paar die skandinavischen Länder, aber dann wird es auch gleich wieder ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz, Marcel Hirscher hat gesagt, dass er mit seiner eigenen Skimarke mit Fandir Red Bull, glaube ich, muss man mittlerweile sagen, jetzt in den Niederlanden an den Start geht, damit er keine in Österreich einen Platz wegnimmt. Ich glaube, wir beide kennen den Marcel ein bisschen, Martin, und man muss sagen, Hut ab vor seiner Fitness. Ich glaube, er hat sich immer echt sehr, sehr fit gehalten, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es ein guter Marketing-Coup ist, hier an den Start zu gehen, weil in Wahrheit kann er nur gewinnen, wenn er nicht performt und keine Rennen gewinnt, wird man es ihm verzeihen. Wenn er gewinnt, wird die ganze Welt über ihn reden und noch viel mehr über seine Skimarke. Und ich bin schon der Meinung, ich war selber bei einem Ski Startup beteiligt, das es leider nicht ganz geschafft hat. Darum weiß ich, wie brutal hart der Skimarkt ist, zumal ja in den letzten Jahren jetzt auch Skifahren nicht unbedingt günstiger geworden ist. Viele Leute nur mehr leihen und ich mir vorstellen kann, dass Fandir jedes Marketing, jede Headline auch noch einmal pusht einfach und das hilfreich ist. Ich glaube, das Unternehmen hat mittlerweile so 50 Mitarbeiter, was ich so outside-in recherchiert habe. Also durchaus alles beachtlich. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass das alles funktionieren wird, weil wir freuen uns immer, wenn österreichische Marken weltweit erfolgreich sind. Also hier toi, toi, toi. Und wir werden es mitverfolgen, aber jetzt muss ich dich natürlich noch fragen, wie du zu dem Ganzen stehst, weil
ich finde es mega spannend und du hast es ja angesprochen als Marketing-Coup, das sehe ich definitiv auch so. Ich habe aus dem Marcel Hirscher Umfeld, auch als die News geleakt bzw. dann rausgekommen sind, einen Screenshot bekommen, keine Ahnung, wo der her ist, ich glaube von Google, vermute jetzt einmal, wo steht, dass die Marcel Hirscher /News eine Reichweite global gehabt hat von 1,8 Milliarden Zugriffen, Postings, Reichweite, also gesamtpotenzielle Reichweite steht hier 1,8 Billion, also 1,8 Milliarden, was Marcel Hirscher und News betrifft. Also ich glaube, es ist dann schon weltweit wirklich auch ausgespielt worden und hat einmal einen Aufschlag gemacht, weil natürlich das riesen News war, das muss man schon sagen, dass der erfolgreichste Wintersportler, in dem Fall Skifahrer, wieder zurückkommt. Also das habe ich ganz interessant gefunden. Und das Zweite, was man auch nicht vergessen darf, ist, und das habe ich jetzt parallel gegoogelt, was mich interessiert hat, 2,2 Millionen Holländer sind letztes Jahr nach Österreich zum Skifahren gekommen, beziehungsweise haben
für Tourismus
gehabt. Tourismus. Und ich denke jetzt schon einmal, das ist schon ein potenzieller Markt. Keine Ahnung, wie viel Ski das Fandir verkauft oder Atomic verkauft, das kann man vielleicht nur nachreichen. Aber es ist ganz interessant, dass man sagt, okay, man geht hier auch nochmal auf einen potenziellen Markt rein. Sollte Marcel Hirscher auch noch was gewinnen, denke ich mal, dass die Holländer jetzt auch nicht im Skisport in der Vergangenheit was gerissen haben. Deswegen ist das sicherlich sehr interessant, weil man macht hier einen neuen Markt auf und das, glaube ich, ist definitiv recht interessant in dem Zusammenhang. Also ich sehe es. Ich hoffe, er zieht es durch und er kriegt in Zollbach was.
Genau. Und er könnte dann vielleicht auch noch Tourismus-Obmann werden für Salzburg.
Genau.
Hätte er sich auf alle Fälle verdient.
Das wird auch noch funktionieren. Gehen wir weiter oder bleiben wir weiter in Österreich beziehungsweise bei der österreichischen Nationalmannschaft. Wir gehen ja auch ganz mit Riesenschritten zu auf die Europameisterschaft in Deutschland, Fußball-Europameisterschaft. Flo, wir werden auch, glaube ich, dann davon berichten, wenn Österreich spielt gegen Frankreich, Polen und Holland. Interessante News sind gestern rausgekommen. Was ist passiert?
Was ist passiert? Bayern buhlt ja um den österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick. Und am Montag hat es ja noch so ausgesehen, wie wenn Ralf Rangnick jetzt fix zu den Bayern wechselt und sie sich bald einig werden, was natürlich für Österreich nur mittelprächtig gewesen wäre, weil auf der einen Seite hätte er parallel zur EM natürlich schon sich mit dem Kader beschäftigen und wir alle wissen, mit zwei Dingen im Kopf ist man nicht so fokussiert, wie wenn man auf eine Sache fokussieren kann. Und jetzt plötzlich die Absage durch Ralf oder von Ralf Rangnick, der gesagt hat, er entscheidet sich nicht gegen die Bayern, aber für die Österreicher, für das österreichische Nationalteam. Der Vertrag läuft bis 2026 und hat dann auch die eine oder andere Story dazu lesen können. Das eine war, dass er auch gesagt hat, er weiß, wie anstrengend es ist, einen Spitzenclub zu trainieren. Und ich glaube, da gab es schon einmal was mit Burnout und dass er hier Probleme hatte und vielleicht auch wirklich gut selbst reflektiert hat. Auf der einen Seite, er macht einen mega Job mit unserem Nationalteam, auch wenn wir eine schwierige Gruppe haben, dieses Jahr ist alles drin, fingers crossed. Und umgekehrt ein bisschen blamabel für die Bayern, die mittlerweile den dritten Trainer oder die dritte Trainerabsage haben. Wir sprechen ja immerhin vom FC Bayern München, wo jetzt Xabi Alonso abgesagt hat, Ralf Rangnicke abgesagt hat, Julian Nagelsmann abgesagt hat und schon langsam wird's dünn für die Bayern. Was meinst du, Martin?
Ja, es ist ganz interessant. Also ich habe es echt verwunderlich gefunden, dass, also Xabi Alonso verstehe ich, dass der andere Pläne hat noch mit Bayer Leverkusen, das verstehe ich. Aber klar, ich beim Rangnick hätte ich schon vermutet, dass er das vielleicht macht, aber ja, die Beweggründe sind erklärbar. Ich glaube, die Bayern haben wirklich ein Problem und das klingt jetzt vielleicht irgendwie hinterbötlerisch, aber ich glaube, die Challenge, was die haben, ist, dass die immer sagen, ein Trainer muss auch Deutsch dort sprechen. Also das ist irgendwie so eine Voraussetzung und ich glaube, durch das limitiere ich mir einfach meinen Kreis von den potenziellen Kandidaten schon A und B. Wer würde es wollen, dass ich da reingehe in einen Club, wo ich zwei Backseat-Driver habe mit dem Rummenigge und mit dem Hoeneß und ich wirklich nie komplett frei agieren kann? Also das wird immer,
das glaube ich,
da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das will.
Ich weiß auch, ich glaube, man kann mittlerweile nur verlieren und man hat gar nicht die Chance bei Tuchel jetzt, weil du, oder auch Nagelsmann, wo es, glaube ich, im Nachhinein verstehen, dass das Fehlentscheidungen waren, dass man die so schnell quasi weggegeben hat oder abgesägt hat oder wie man auch immer sagen will. Und wenn jetzt wer neuer kommt und sagt, okay, ich muss eigentlich innerhalb von den wenigen Monaten performen und wenn nicht, gibt es da hinten immer Leute, die mitreden. Also, glaube ich, wirklich eine sehr schwierige Situation, die sie sich selber ein bisschen eingebrockt haben mit der ganzen, wer redet aller noch mit und der Präsident und der Ehrenpräsident und sowieso, also durchaus eine prekäre und schwierige Situation. Wir werden es weiter mitverfolgen. Mhm. Lieber Martin, wir sind schon wieder durch
wieder für drüber.
Heute, was die Zeit betrifft. Wir sind schon wieder drüber. Zwei Dinge noch, bevor ich auch dich an die letzten Worte übergebe. Ich darf dieses Mal den Cliffhanger machen in die nächste Episode. Auf der einen Seite sind wir beide ab Montag in Hamburg vertreten auf der großartigen OMR-Konferenz von Philipp Westermeier, wo Gott und die Welt sein wird. Ich habe die coole Opportunity, in einem kleinen Kreis mit Kim Kardashian einen Talk zu verbringen oder eine Frage-Antwort-Runde oder wie auch immer das Ganze gestaltet ist. Also ich werde live berichten, nicht live berichten, aber ich werde das Thema auf alle Fälle mitnehmen, hoffentlich als Happening of the Week. Umgekehrt wird der Martin großartige Themen mitnehmen, also nächste Woche wird sicherlich ein großes OMR-Recap werden, auf das wir uns sehr freuen. Und parallel ist auch noch die OMR Top 100 Review Software Report rausgekommen über die besten Software Tools und da werden wir nächste Woche auch ein bisschen reingehen. So viel darf ich schon einmal verraten. Und ich habe ja einmal gesagt, es wird eventuell die Kategorie Witz der Woche geben. Ich glaube, wir werden die nicht beibehalten, aber heute gibt es einen Witz der Woche von meiner Seite. Lieber Martin, was ist orange und läuft einen Berg hinauf?
Ja, ich floh, ich
eine weiß. Wanderine. So, somit.
Darf ich auch noch anbringen?
Natürlich, sehr gerne.
Gehen zwei Nuller durch die Wüste, dann gehen wir Achter vorbei. Dann sagt der andere zwar noch, bei der Hitze ein Gürtel.
So, das war ja, schau, ja. Der war schlecht. Ja. So, der war gut. Somit, die Witze sind abgehakt, Martin. Die letzten Worte hast wie immer du. Vielen Dank für die heutige Episode.
Vielen Dank, lieber Flo. Also die neue Kategorie macht mir besonders Spaß, Witz der Woche. Schauen wir, wie wir das nächste Woche fortführen. Der Cliffhanger war schon super von dir in Episode 19 rein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nächste Woche bist du in Hamburg, ich bin in Hamburg. Recht viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich bin auf der Webseite, steht drauf, Hashtag OMR24, das Festival für das digitale Universum. Nächste Woche werden wir beide eintauchen. Wir werden uns, glaube ich, hier auch berieseln lassen, Inputs holen. Wir sind gespannt, was du von Kim Kardashian zu erzählen hast und natürlich alles, was auf den verschiedensten Bühnen von Philips Festival hier vorgetragen wird. Ich glaube, wir können da auch wieder die nächsten 45 Minuten vollpacken, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen Summary zu geben, was im Norden Deutschlands wirklich auch gerockt wird. In diesem Zusammenhang wünsche ich euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag, ein gutes Wochenende. Bleibt dabei, wir hören uns nächste Woche. Schaut rein, das ist vielleicht noch unser eigener Shoutout auf Spotify, auf Apple Podcast. Bewertet uns fleißig. Wir sind mittlerweile bei fast 200 Bewertungen bei Spotify. Ich glaube, da ist noch mehr drinnen. Und in diesem Sinne, gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe. Tschüss, Baba.
Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwandner und Martin Kaswurm. Come on.